Feministisches Info. Jeden Montag um 18 Uhr. Berichten wir aus feministischer und internationalistischer Perspektive. Schalt dein feministisches Radio Lora ein. Auf 97,5 MHz.
Feministisch. Hallo ihr Lieben, es ist Montagabend um 18 Uhr und ihr hört das Feministische Info. Live aus dem Radio Lora Studio auf 97,5 MHz.
Feministisches Info. Jeden Montag um 18 Uhr. Berichten wir aus feministischer und internationalistischer Perspektive. Schalt dein feministisches Radio Lora ein. Auf 97,5 MHz.
Greifen Städte in Rojava, insbesondere Tel Rifat, an. Angesichts dieser Angriffe rufen wir unser gesamtes Volk dazu auf, sich überall, wo es sich befindet, mit Entschlossenheit und einem Geist der Mobilisierung auf die Straßen zu begeben. Setzen wir ein starkes Zeichen der Solidarität mit den kämpfenden Menschen in Rojava. Das aus dem Aufruf zur Demo vom Frauenrat Beritan und dem Kurt Zürich. Um 18.30 Uhr am Zürich Hauptbahnhof findet diese Demonstration statt. Genau, wir haben heute einen Fokus nochmal auf patriarchaler Gewalt. Und zwar gab es eine Veranstaltung im Streiki über Maßnahmen gegen patriarchale Gewalt. Und außerdem hören wir ein Interview mit der Künstlerin Anushka Gwen. Und in den Kurznews geht es um erneute Proteste bzw. einfach Statements an zwei Unis. Außerdem einen kleinen internationalen Rückblick zum 25. November und zwei Statements zur Repression gegen indigene AktivistInnen in Abiyala. Dann beginnen wir doch gleich mit den Kurznews.
Radio Nachrichten. International, intersektional auf dem LoRa-Kanal. Bleibe wöchentlich informiert.
Nach der Anzeige wegen sexualisierter Gewalt von Uniprofessoren in Basel und an der ETH kommen nun die nächsten Proteste von Studierenden. Hier in Zürich starteten Studierende an der ZHHW eine Petition. In einem offenen Brief fordern sie Maßnahmen von der ZHHW, da eine Studentin der Hebammenwissenschaften, die der jungen Tat nahesteht, ihr Studium wieder aufgenommen hat. Sie schreiben: Unsere Studienwahl repräsentiert das Ziel, jedem Menschen die bestmögliche Pflege und Unterstützung zu bieten. Diese Haltung wird jedoch in Frage gestellt, wenn Studierende unserer Fachhochschule extremistische und menschenfeindliche Ideologien im Privatleben unterstützen und fördern. Zitat Ende. Die erwähnte Studentin ist in einer Beziehung mit Manuel Corcia, dem bekannten Mitglied der Jungen Tat, der selbst früher an der ZHDK studierte. Auf Drängen von Studierenden wurde Corcia schließlich exmatrikuliert. In Luzern studiert vermutlich ein bekannter Journalist, der sexualisierte Gewalt ausgeübt haben soll. Im Sommer 2023 berichtete SRF, dass ehemalige Arbeitskolleginnen dem Mann sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten. Er wurde daraufhin entlassen. Eine Anzeige und ein Strafverfahren gab es jedoch nie. Nun macht die Kriso Bern, also die kritische soziale Arbeit Bern, darauf aufmerksam, dass vermutlich diese Person nun soziale Arbeit studiert. Sie beschreiben es als höchst gefährlich für alle zukünftigen KlientInnen und für die soziale Arbeit an sich. Wenn ein Täter der sexualisierten Gewalt ungestört zum Sozialarbeiter ausgebildet wird. Nicht nur in der Zukunft, auch für seine Mitstudierenden. Sie schreiben, vielleicht sitzt die betreffende Person, die mutmaßlich diese Gewalt ausgeübt hat, sogar in deiner Klasse. Wenn ihr euch dann auch so unwohl fühlt wie wir, wird es höchste Eisenbahn, aktiv zu werden.
Feministisch.
Repression gegen indigene Aktivistinnen in Abiyala. Adriana Guzman, eine Aymara-Aktivistin und Vertreterin des Feminismo Comunitario, wurde festgenommen. Auch Lolita Chavez ist Repression ausgesetzt und wird politisch verfolgt seit vielen Jahren. Sie kämpft für die Selbstbestimmung im Gebiet der Quiche in Bolivien und gegen Extraktivismus durch multinationale Unternehmen. Die Feministas Abiyala haben ein Statement in Solidarität mit Adriana Guzman und Lolita Chavez veröffentlicht. Ich lese jetzt daraus vor. Unsere Solidarität und unsere rebellische Umarmung an unsere Genossinnen Lolita Chavez nach Ichim-Ulev und Adriana Guzman nach Bolivien. Wir prangern die Staaten und ihre patriarchalen und kolonialen repressiven Institutionen für die Verfolgung und Kriminalisierung unserer Compañeras an, die Land, Territorien und Leben verteidigen. Wir machen den Bürgermeister von Santa Cruz del Quiché, Neri Ramirez, für die Schikanen und Einschüchterungen gegenüber unserer Genossin Lolita Chavez und dem Rat der Völker der Quiché verantwortlich. Wir machen auch den bolivianischen Staat verantwortlich für die willkürliche und illegale Inhaftierung von Adriana Guzman und den Machtmissbrauch und die Repression gegen indigene Völker und Community-Feminismen. Wir reißen die kolonialen Grenzen nieder. Wir begleiten ihre Reise und wir senden unsere Kraft und Rebellion an unsere Genossinnen, Schwestern und Lehrerinnen im Kampf. Das war das Statement. Und gerade heute gab es ein weiteres Statement, da die Aktivistin Jenny Luján verhaftet wurde. Es ist heute am 2. Dezember erschienen, von der Versammlung für das Leben Chilecitos und der Verteidiger des Wassers von Famatina. Sie teilen mit, dass heute Morgen in Villa Castelli ihre Genossin Jenny Luján verhaftet wurde, weil sie vor dem Gebäude friedlich gegen den Megabergbau demonstriert hatte. Als der Gouverneur Ricardo Quitella eintraf, entrollte ihre Kollegin einfach ein Transparent mit der Forderung El Famatina no se toca und wurde verhaftet. Nun fordern sie von der Öffentlichkeit die sofortige Freilassung von Jenny Luján. Sie prangern dabei die Regierung von Ricardo Quitella an, die für dieses ungerechte Vorgehen verantwortlich ist. Sie schreiben über Jenny: Jenny nahm zusammen mit anderen Nachbarn aus verschiedenen Versammlungen, Gewerkschaften und Organisationen an einer Demonstration gegen die von der Provinzregierung organisierte sektorübergreifende Veranstaltung Akteure des Bergbausektors in La Rioja teil. Es handelte sich dabei um den Auftakt zu einer multisektoralen Veranstaltung, bei der neun Bergbauunternehmen die Gesellschaft über die Megabergbauprojekte in diesem Gebiet informieren werden. In diesem Kontext, in dem die Beteiligung von Bürgern und Versammlungen gewährleistet sein sollte, um die Interessen der Gemeinde Valle del Bermejo zu wahren, hat die Polizei unsere Genossin ohne Grund festgenommen und ihr den Zugang verwehrt. Nein zur Kriminalisierung derjenigen von uns, die das Gebiet verteidigen.
Feministisch.
Nun kommen wir zum Rückblick auf den 25. November, denn letzte Woche haben wir ja live von der Demonstration hier in Zürich berichtet. Aber nicht nur hier, sondern überall auf der Welt gab es Widerstand. Hier nun ein kleiner Rückblick. In Mexiko haben AktivistInnen eine Barrikade im Zentrum von Oaxaca Stadt errichtet. Mitglieder der Frauengruppe Red de Mujeres Tejiendo Comunidad verlangten damit Gerechtigkeit für die Opfer von Feminiziden und verschwinden lassen. Dies berichtet NPLA. Während der Kundgebung forderten sie Generalstaatsanwalt Bernardo Rodriguez Alamilla auf, allen Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, eine schnelle und effektive Rechtsprechung zu garantieren. Sie bezeichneten zudem die Arbeit des Frauenministeriums als ineffizient. Im kenianischen Nairobi setzte die Polizei Tränengas gegen Demonstrierende ein, die gegen den ebenfalls massiven Anstieg von Feminiziden als Spitze patriarchaler Gewalt protestierten. In Kenia war es innerhalb von 3 Monaten zu 97 Feminiziden gekommen, dieses Jahr, was schon im vergangenen Frühling für eine große Welle an Protesten sorgte. In Istanbul versuchte die Polizei gewaltsam, aber vergeblich, ein Versammlungsverbot durchzusetzen. Auch in der Türkei und in Kurdistan gibt es seit Monaten Proteste gegen eine hohe Zahl an Feminiziden. In Kolumbien wurde ein Pornokino in Bogotá niedergebrannt. In Frankreich gab es ebenfalls sehr große Demonstrationen, die sich oft auf Gisèle Pelicot bezogen haben. Und in Ahmed gingen tausende Menschen unter dem Motto gegen männlich-staatliche Gewalt Jinjian Azadi auf die Straße. Damit widersetzten sie sich dem Verbot der Parole Jinjian Azadi durch den Gouverneur von Ahmed.
Feministisch.
Und nun berichte ich auch noch einmal von der Demo in Zürich anlässlich des Einmarsch islamistischer Gruppen in Syrien hören wir nun eine Rede einer Kommandantin der YPG von der Demonstration am 25. November.
Wir erleben den 25. November. Es folgen solidarische Grüße der Kommandantin von YPG, Nesrin Abdullah. Wir grüßen heute alle GenossInnen, die uns zuschauen, alle GenossInnen auf dem gleichen Weg. Alle GenossInnen mit gleichen Werten und Prinzipien, mit dem gleichen Ziel. Wir grüßen alle Frauen, die mit uns für die Freiheit kämpfen. Wir erinnern uns an die Mirabal-Schwestern, die Schmetterlinge der Freiheit. Wir erinnern uns an alle GenossInnen, die ihre Leben für unsere Freiheit gelassen haben, ohne einmal daran zu zweifeln. Sie wussten, wenn es ein Leben für uns gibt, dann durch unsere Existenz. Wenn es ein Leben für uns gibt, dann durch unser Selbstsein. Wenn es ein Leben für uns gibt, dann durch unser Wissen. Seit 5000 Jahren wird ein Feminizid gegen uns verübt. Ein geplanter Massenmord an Frauen und genderqueeren Personen, um die Gesellschaft zu zerstören. Der 5000 Jahre alte Krieg gegen uns heißt auch, dass Frauen 5000 Jahre lang Widerstand geleistet haben. Unsere Parole, Jinjian Azadi, spiegelt den wachsenden feministischen Widerstand wider. Die Revolution wächst und jede Frau, jede Bewegung, jede Kultur trägt ihren eigenen revolutionären Teil bei. Der 25. November ist nur ein Tag im Jahr, aber wir kämpfen jeden Tag für unsere Freiheit. Am 25. November rufen wir zur Organisation auf. Wir rufen zum Kollektiv auf. Zu einer gemeinsamen Haltung, einer gemeinsamen Entscheidung, einem gemeinsamen Ziel. Wir müssen ein kollektives System der Selbstverteidigung aufbauen, das nicht nur militärisch, sondern in allen Bereichen gilt. Gegen das patriarchale und rassistische System, das ein Massaker an Frauen, an der Gesellschaft und der Natur verübt, müssen wir Frauen Schulter an Schulter zusammenstehen. Ich rufe alle Frauen und genderqueeren Personen dazu auf, unsere kollektive Selbstverteidigung zum zentralen Bestandteil unseres feministischen Kampfes zu machen. Wir kämpfen für die Freiheit, für die soziale Gerechtigkeit und für die feministische Revolution. Xin, Xian, Asadi! Xin, Xian, Asadi! Xin, Xian, Asadi! Xin,
Xian! Das waren Grüße der Kommandantin der JPG. So zu hören waren sie am...
Sorry, jetzt hat man mich nicht so gut gehört. Das waren Grüße der Kommandantin der JPG, wie sie am 25. November an der Demonstration in Zürich zu hören waren. Wir kommen gleich zu dem ersten Fokus, aber erstmal gibt es ein bisschen Musik, nämlich Already Free von Shunguzo. Ihr hört Radio LoRa auf 97,5 MHz mit dem feministischen Info. Und jetzt gleich hört ihr Perspektiven in der Arbeit gegen Gewalt an Flinter. Angesichts steigender Gewalt fragt man sich ja oft, was man tun kann. Und eine Antwort darauf oder ein Weg sind Institutionen. Dazu gab es im Streik hier eine Veranstaltung zu eben Perspektiven in der Arbeit gegen Gewalt an Flinter. Und dort gab es ein Gespräch mit MitarbeiterInnen vom Frauenhaus, der LGBTIQ-Helpline, sowie dem Regenbogenhaus und dem Mannebüro. Ihr hört nun als erstes das MitarbeiterInnen des Frauenhauses, wie sie ihre Arbeit vorstellen.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns das sehr, heute da zu sein, zusammen mit verschiedenen Organisationen. Wir, das sind Katja, die neben mir ist, und ich, Anja, von der Stiftung Frauenhaus Zürich. Wir haben es uns so überlegt, wir werden erzählen aus unserem Alltag, was wir machen. Ich freue mich auch sehr, dass verschiedene auch, die im Frauenhaus arbeiten, heute auch da sind. Es ist sehr etwas Schönes, dass verschiedene da sind. Danke vielmals, dass ihr den, und natürlich auch alle anderen, dass ihr den Weg durch den Schnee gefunden habt. Jetzt zu unserer Arbeit. Wir haben die Karte mitgenommen, auch so ein bisschen als Aufhänger, was wir überhaupt machen. Unser Kerngeschäft ist Schutz und Sicherheit. Schutz und Sicherheit für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder. Das heisst, wir sind ein 24-Stunden-Betrieb. Bei uns ist immer jemand im Haus. Das Haus, das heisst, dort, wo Krisenintervention ist, also gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder, die akut von häuslicher Gewalt betroffen sind. Katja wird nachher noch ein bisschen genauer vorstellen, wie läuft das denn so ab? Wie kommt überhaupt jemand zu uns? Was passiert, wenn man bei uns ist? Wir haben neben der Krisenintervention auch eine Postvention, weil die Krisenintervention ist sehr eine kurze Zeit, es sind 35 Tage, meistens plus minus, vielleicht auch ein bisschen länger, wo die Frauen bei uns sind, und dann geht es eigentlich schon wieder darum, zu schauen, wo es weitergeht. Vielleicht zu unserer Entstehungsgeschichte: Wir werden nächstes Jahr 45 Jahre feiern, 45 Jahre, wo es unsere Stiftung gibt, also sehr eine lange Zeit. Wir haben sehr viel Erfahrung auch in diesem Bereich, und von dem her, ja, es ist eine lange Geschichte, es hat aber lange Tradition, und trotzdem 45 Jahre ist gleich ein Jubiläum, wo wir einfach wie auch froh sind, dass es das Frauenhaus überhaupt gibt, auch wenn es ja eine Notwendigkeit ist, dass es ist. Ich übergebe dir, Katja, du erzählst, wie es ist, wenn jemand bei uns anruft, wer überhaupt alles bei uns anruft, und was dann wie weiter passiert, wenn man bei uns ist.
Danke. Ja, also uns kann man erreichen, indem man uns anruft. Wir tun dann zuerst am Telefon mit den Frauen anruften, die Hilfe suchen, tun wir schauen, was ist passiert, muss sie gerade flüchten, können sie auch am Telefon beraten. Wir ihnen unsere Hausregeln quasi erklären, damit sie wissen, was sie erwartet bei uns. Und wenn sich dann die Frau entscheidet zu kommen und wir sie können aufnehmen, dann machen wir mit ihr einen Treffpunkt ab. Der ist in der Nähe, wo das Haus ist. Und schauen, wie sie dort ankommt. Sie kann mit den ÖVs kommen, sie kann begleitet werden, sie kann mit dem Taxi kommen. Wir holen sie dann dort ab. Und dann kommt sie zu uns und kommt ein Zimmer über. Jede Frau, die mit ihrem Kind oder auch ohne Kind zu uns kommt, hat ein eigenes Zimmer. Badzimmer müssen sie teilen. Sie werden dann aufgenommen, genau, können sich mal ein bisschen ausruhen im Zimmer und können dann sagen, ob sie gerade reden wollen oder ob sie noch die Zeit brauchen. Für die Kinder werden Spielkisten vorbereitet, damit sie sich auch willkommen fühlen, und wir zeigen ihnen dann auch das Haus, wo Kinderplätze sind, wo sie spielen können. Das hilft dann auch den Müttern oft, sich auch ein bisschen zu relaxen, weil es ist immer ein riesen Schritt, wenn man alles hinter sich lässt und so ins Ungewisse muss gehen. Was sehr wichtig ist, was die Frauen müssen wissen, dass wir ein anonymer Standort sind, also sie dürfen niemandem sagen, wo sie hingehen. Genau, und das ist oft für die Frauen auch ein bisschen komisch, aber sie sind dann auch mega froh, dass sie an einem Ort sind, wo sie jetzt im Moment dann niemand findet. Genau, und dann tun wir ihnen, genau wie ich gesagt habe, schon das Haus zeigen, wo sie sich können Essen holen können, wie so unsere Strukturen sind im Haus. Also wir haben viele so Sitzungen mit ihnen, wir haben Beratungsgespräche natürlich. Jede Frau kommt eine Beraterin über, also eine Bezugsperson. Und wenn die Frau Kind hat, gibt es auch eine Kinderfachfrau, die die Frau als Mutter beratet, aber auch für das Recht des Kindes sich einsetzt und schaut, dass die Kinder auch zu ihren Rechten kommen. Genau, in den Beratungen geht es dann oft darum, ja, wie geht es weiter? Was hat sie für Recht? Viele Frauen wissen gar nicht, was sie können machen. Wir tun sie juristisch ein bisschen beraten, tun sie aber auch schnell mit Anwältinnen vernetzen. wenn sie sich trennen wollen, wenn sie eine Anzeige machen wollen. Wir schauen mit ihnen anschauen, was so ihre Ziele sind, wenn sie eine eigene Wohnung, wenn sie zurück in die alte Wohnung und der Mann muss weg. Und natürlich ist eine grosse Aufgabe von uns auch, dass sie wieder stabil werden, dass sie sich wieder können fangen und Entscheidungen können treffen für sich. Genau, dass der Aufenthalt, wie Tanja gesagt hat, wird von der Opferhilfe bezahlt, von der kantonalen. Das sind 35 Tage. Das ist auch eine grosse Aufgabe, die wir haben, ist die Finanzierung zu sichern. Also wir müssen Gesuch schreiben. Wir müssen nachher, wenn die Frau länger bleibt, auch mit der Sozialhilfe Kontakt aufnehmen und schauen, ob die den Aufenthalt zahlen oder auch die Frau nach dem Austritt weiter unterstützen. Kinder können, wenn sie länger bei uns bleiben, bei uns im Quartier in die Schule. Und wenn die Frauen ohne Kind kommen, die können auch, wenn sie nicht gefördert sind, auch wieder arbeiten. Ja, und nach dieser Zeit, wenn die Frau weiss, mit unserer Hilfe, wohin es geht, schauen wir dann, dass sie austreten kann. Viele Frauen haben extreme Schwierigkeiten, Wohnungen zu finden. Vor allem, wenn sie dann bei der Sozialhilfe angehängt sind. Und dann haben wir auch noch, also die Stiftung vor allem, hat dann auch noch ein paar Angebote, die Tanja jetzt schnell erläutert.
Vielleicht noch als Ergänzung, wir sind eben 24 Stunden erreichbar. Man kann uns immer anrufen, bei uns ist immer jemand im Haus. Das heisst, es hat Mitarbeiterinnen, die am Tag da sind, aber auch Mitarbeiterinnen, die in der Nacht da sind. Du, Katja, hast auch noch etwas Wichtiges gesagt. Wir haben Beraterinnen, die auch explizit für die Frauen Bezugspersonen sind und solche für die Kinder, weil die wie bei den Bedürfnissen oder auch Interessen oder das, was man will, will und kann, und die Rechte, die müssen auch nicht immer miteinander übereinstimmen oder was man wie will, weiter will machen. Von dem her hat man wie eine Person immer, die wirklich auch für einen spezifisch zuständig ist. Du hast gesagt, eben 35 Tage sind extrem kurz. Man muss sich vorstellen, 35 Tage wie das ganze Leben wieder neu ordnen müssen, wo es nachher weitergehen soll. Auch noch gerade in einer Krisensituation, von dem her, viele Frauen sind auch sehr unter Druck. Für uns ist es auch eine grosse Last nach 35 Tagen, wohin weiter. Der Wohnungsmarkt in der Stadt Zürich ist nicht so, dass man einfach gerade irgendwo gerade eine Wohnung findet. Von dem her haben wir als Stiftung auch ein sogenanntes Postpensionsangebot für Frauen, die vielleicht wie noch mehr Zeit brauchen, um zu wissen, wie soll es weitergehen, wo sie nochmal eine Betreuung haben, Beratung, Begleitung. Das sind zwei Wohngemeinschaften in der Stadt Zürich und wir haben insgesamt auch noch 9 Wohnungen, die wir untervermieten können, einfach auch in Situationen, wo jemand wie noch mehr Begleitung braucht. Das ist so das ganze Päckchen, das langt natürlich alles nicht. Wir sind immer sehr unter Druck, aber es ist zumindest etwas, wo man gewalt betroffenen Frauen und ihren Kind wie Schutz und Sicherheit kann bieten kann, dann, wenn es eben ganz, ganz prekär ist.
Ihr habt gerade zwei Mitarbeiterinnen vom Frauenhaus gehört, wie sie über ihre Arbeit erzählt haben. Und jetzt hört ihr noch von der LGBTQ-Hotline, die ebenfalls an dieser Veranstaltung zu Perspektiven in der Arbeit gegen Gewalt an Flinter gesprochen hat.
Danke vielmals. Hallo zusammen. Hört man mich? Mein Name ist Sawinska, Pronomen Sie, Ihr, und ich bin heute hier, um euch die LGBTIQ+-Helpline ein bisschen vorzustellen. Die LGBTIQ-Helpline bietet Peer-to-Peer-Beratung per E-Mail, per Chat, per Telefon und manchmal auch persönlich. Hauptsächlich für queere Menschen in der Schweiz, aber auch für Angehörige oder sonst irgendwie interessierte Menschen. Abgesehen von einer 40%-Stelle arbeiten wir alle ehrenamtlich. Wie Hannes gesagt hat, Finanzierung schwierig. Peer-to-Peer-Beratung heißt, dass wir nicht unbedingt professionelle beratende Personen sind. Wir kommen aus ganz verschiedenen Bereichen. Ich bin selbst